Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Hagen. Im Deutschlandradio Kultur bringen wir heute Abend den 9. Teil unserer Sendereihe Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie, erzählt in 26 Folgen. Walter Lewin wurde 1924 in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in einem begüterten jüdischen Elternhaus im Berliner Bezirk Dahlem. Sehr spät, erst im Dezember 1938, emigrierte die Familie nach Palästina. Nach Schulzeit, Abitur und ersten Musikstudien ging Walter Lewin nach New York und studierte Violine bei Ivan Galamian an der Juilliard School of Music. Noch in der Juilliard School gründete Lewin 1947 das LaSalle-Quartett, dessen erster Geiger er bis 1987 war. In diesen vier Jahrzehnten unternahm das LaSalle-Quartett Konzerttourneen in der ganzen Welt und spielte maßstabsetzende Schallplattenaufnahmen ein, darunter das Œuvre für Streichquartett von Schönberg, Berg und Webern, Quartette von Beethoven, Brahms, Wolf und Zemlinsky, sowie Quintette von Schubert und Schumann. Im Mai 1987 beendete das LaSalle-Quartett nach über 40 Jahren seine Konzerttätigkeit. Heute bildet Walter Lewin junge Streichquartette in vielen Ländern aus. Hinzu kommen Gesprächskonzerte, Aufsätze, Radio- und Fernsehsendungen. Der Titel unserer heutigen Folge lautet »Auf einem Frachtschiff von Tel Aviv nach New York, 2 Monate im Winter 1945-46«. Im Gespräch mit Walter Lewin hören Sie Wolfgang Hagen und Werner Grünzweig. Werner Grünzweig ist Leiter der Musikarchive der Akademie der Künste zu Berlin.
Herr Lewin, wir befinden uns jetzt zeitmäßig im Monat Dezember 1945. Der Krieg ist vorbei und Sie bereiten sich vor auf Ihre Reise, auf die Überfahrt nach Amerika von Haifa aus. Nun, mit Reise im heutigen Sinne kann man ja das nicht unbedingt vergleichen. Es gibt keine Linienverbindungen, es gibt keine normalen Reisebüros, wo man hingeht und sagt, man möchte irgendwo hinfahren. Wie haben Sie das überhaupt angestellt?
Es war schwierig, überhaupt ein Schiff zu finden damals, mit dem man nach Amerika fahren konnte. Denn die normalen Schiffsgesellschaften, auch die, die uns ursprünglich mal nach Palästina gebracht hatte, 1938, der Lloyd Triestino und andere große Schiffe, die fuhren ja nicht. Die Schiffe waren ja alle entweder versenkt worden, sie waren torpediert worden oder sie waren requiriert als Kriegsschiffe.
Und da musste man also direkt zu einer Reederei gehen, um dort zu fragen, ob es ein Schiff gibt?
Ich hatte einen Cousin, der in einer Reederei in Haifa arbeitete und der wusste, dass es ab und zu Frachtschiffe der amerikanischen Handelsmarine gab, die in Haifa landeten und dann da auch einige Passagiere an Bord nahmen. Es war also eine Übergangszeit zwischen noch nicht Linienverkehr und noch nicht mehr ganz Kriegssituation. Der Krieg hatte ja gerade aufgehört und diese Frachtschiffe waren noch von der amerikanischen Marine gestellt und auch noch die Besatzungen waren eigentlich alles Marineoffiziere und Besatzungsmitglieder.
Genau, es gab ja auch keine freie Handelsschifffahrt im Krieg mehr am Ende, sondern nur noch Marine.
Nur.
Kriegsmarine.
Ja, also diese Dampfer nahmen zu dieser Zeit wenige Passagiere mit. Ich hatte Glück, diese nahmen 4 Studenten in eine Touristenkabine mit und einer davon war ich. Das war ziemlich primitiv. Und man aß mit der Besatzung in einer Kantine und das Essen war schlecht und recht. Aber das störte uns überhaupt nicht. Es war auch außerordentlich preiswert. Man zahlte für die ganze Überfahrt $60, was auch damals sehr wenig Geld war für eine relativ lange Reise. Man dachte, es würde etwa so 10 bis 14 Tage dauern, höchstens. Und wir fuhren dann etwa am 15. Dezember in Haifa ab. Und ich dachte, wir sollten so etwa um Neujahr in New York ankommen. Aber es stellte sich sehr bald nach der Abfahrt aus Haifa heraus, dass auf so einer Reise mit einem Frachtschiff viele Zwischenstationen gibt.
Das hatte man ihnen gar nicht gesagt.
Man hatte überhaupt nichts gesagt. Es wurde aber auch kein Fahrplan. Man hatte eigentlich von Tag zu Tag, musste man etwa raten, wo man etwa hinfuhr. Wir fuhren zuerst nach Zypern. Der Hafen war Limassol in Zypern. Und das war für mich schon damals sehr interessant, weil die palästinensische Mandatsregierung hatte regelmäßig illegale jüdische Einwanderer, die per Boot aus Europa kommend nach Palästina einwandern wollten oder wenigstens da landen wollten, die hatte man verhaftet und nach Zypern abgeschoben, eben über den Hafen von Limassol, und sie dort wieder in Lager interniert, was ja erschreckend war für deutsche Konzentrationslager, Insassen, die gerade befreit worden waren und jetzt sich auf die Freiheit in Palästina gefreut hatten. Jetzt kamen sie wieder in Lager. Dieses hatte einen bösen Ruf, dieses Zypern damals in Palästina, weil eben die britische Mandatsregierung die armen Leute dorthin abschob. Ich erinnere mich sehr gut an die Ankünfte solcher illegalen Schiffstransporte aus Frankreich, die in Palästina bei Nacht und Nebel ankamen und da die Leute schleunigst durchs Wasser wartend ausluden. Sie fuhren einfach auf den Strand auf und die Leute, die illegal da landeten, mussten sofort in die umliegenden Häuser versteckt werden, auch bei uns in unserem Haus. Wir wurden direkt am Strand, damit man sie nicht seitens der Mandatspolizei verhaftete und wieder abschob.
Also irgendwie nichts Neues unter der Sonne, nicht? Das sind, die Bilder wiederholen sich.
Ja, also, es gibt darüber eindrückliche Filmaufnahmen, auch wie die teilweise überladenen Schiffe, die ja alle sozusagen auf illegaler Basis auch zusammengepfercht hatten.
Eines dieser Schiffe lag direkt vor den Fenstern unserer Wohnung, jahrelang am Strand gekentert, schief im Wasser und ist da verrostet. Ein Mahnmal an solch schlimme, schlimme Zeiten.
Und wenn man die dann, also die dort illegal Einwandernden sozusagen erwischte, in Anführungszeichen, dann wurden sie nach Zypern abgeschoben.
Abgeschoben. Oder dann später in Lager in Palästina.
Und Sie haben dann auf Zypern, als Sie da Zwischenstation gemacht haben, diese Lager gesehen?
Ich habe mir das angeschaut. Es war so, auf diesen Zwischenstationen dieses Bootes, auf dem ich war, das war die Walter L. Fleming geheißen,
dieser Handelsmarine.
Diese Aufenthalte waren immer viel länger, als man sich dachte. Ehe alles gelöscht war, die Ladung, die an Bord war, und wieder eine neue Ladung aufgenommen war, vergingen immer 3, manchmal 4 und dann später auch 5 und 6 Tage. Somit wurde die Reise natürlich immer länger. Aber die Aufenthalte gaben einem Gelegenheit, sich die Lokalitäten mal genau anzusehen. Ich war noch nie auf Zypern gewesen und habe mir dann erstmal Limassol und dann auch die Umgebung angeschaut. Zypern ist übrigens eine wunderschöne Insel und damals war sie ja noch ungeteilt. Mhm. Und ich habe mir auch einige der um Limassol herumgelegenen solchen Lager angeschaut. Da waren noch Flüchtlinge untergebracht, denen man noch nicht erlaubt hatte, nach Palästina zu kommen. Die britische Regierung wusste gar nicht, was sie mit denen anfangen sollte. Was sollte man denn mit solchen Leuten machen? Es war moralisch eine völlig unverantwortliche Position, die die Engländer da einnahmen. Denn diese armen Überlebenden der Konzentrationslager jetzt wieder wie Gefangene zu behandeln, war furchtbar.
Weiß man, wie lange die im Durchschnitt dort waren?
Ach, das konnte manchmal Monate sein, bis man eine Möglichkeit gefunden hatte, sie doch noch legal nach Palästina kommen zu machen. Das hieß besonders, dass es Kibbuzim, Dörfer oder auch Industrien geben musste, die bereit waren, diese Leute aufzunehmen und sie zu beschäftigen, damit sie nicht dem Staat zur Last fallen. Das war ja auch das Prinzip der amerikanischen Einwanderungsbehörde. Die verlangten das sogenannte Affidavit, wenn jemand einwandern wollte. Das heißt, eine finanzielle Bestätigung, Garantie, dass man Garantie, dass man versorgt wurde, privat und nicht dem Staat zur Last fiel. Das war also die erste Station und ich sah mir das genau an, machte auch einige Einkäufe da, etwas merkwürdiger Natur. Ich kaufte 2 große Kisten mit Ölsardinen.
Kisten?
Ja, da waren vielleicht in jeder Kiste 100 oder 200 Ölsardinenbüchse. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit eigentlich anfangen sollte. Und sie waren nur preiswert. Und ich hatte das Gefühl, man muss doch, wenn man in einer fremden Hafenstadt ist, muss man doch was einkaufen. Ich hatte noch wenig Erfahrung mit derlei Dingen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass diese Sardinen uns dann sehr, sehr geholfen haben im Laufe dieser Reise. Das konnte ich aber zu diesem Zeitpunkt durchaus noch nicht wissen.
Wir kommen Sie waren immer noch zurück. Der Meinung, das geht jetzt schnell weiter nach Amerika.
Allerdings.
Aber das ging nicht weiter. Verraten Sie uns mal insgesamt, wie lange die Reise gedauert hat, damit wir nicht zu lang gespannt werden auf das Ergebnis.
Am Ende war es dann beinahe 2 Monate anstatt 2 Wochen. Das war ja immerhin
mit eine ziemliche... Stationen.
Eben mit vielen interessanten Stationen und eben Aufenthalten auch bei diesen Stationen. Der nächste Halt war die Insel Malta, von der ich nun wirklich überhaupt nichts wusste. Also da hatte ich im Geografieunterricht offensichtlich gefehlt und wurde eines Besseren belehrt, dadurch, dass wir in Malta längeren Aufenthalt hatten und diese Insel, die ja im Krieg schwer bombardiert worden war, aber eine unglaublich interessante und lange Geschichte hat, die in die vorchristlichen Zeiten zurückreicht, und eine architektonisch hochinteressante Stadt, in der wir da landeten, das hieß, glaube ich, La Valletta. Und das war Weihnachten. Und ich sah mir zum ersten Mal wieder eine mittelalterliche oder auch neuere Stadt an, aber eben eine europäische. Das war ein riesiges Erlebnis. Ich ging dann auch am Weihnachtsabend in eine der großen Kirchen, die einerseits sehr eindrucksvoll für mich waren. Ich hatte eigentlich noch nie eine so große katholische Kirche gesehen, mit blitzendem Kreuz hinten, das sich mir sofort entpuppte als eine sehr geschickt gemachte Reklame, denn das Licht der Sonnenstrahlen schien auf dieses Kreuz und es glitzerte in geradezu überweltlicher Schönheit. Aber die Kirche war überladen mit Kunstgegenständen verschiedentlicher Herkunft. Und die Mischung schien mir von Anfang an außerordentlich geschmacklos. Was mich aber besonders störte, war, dass es dann einen Weihnachtsgottesdienst gab, dessen musikalische Ausführung außerordentlich dürftig war. Sagen da ein zwar begabter Bariton als Vorsänger, aber etliche winselnde Priester waren der Chor. Und als Überleitungsmusik fiel dem Organisten nichts Besseres ein, als das Grieg-Klavierkonzert auf der Orgel zu spielen. Es war wirklich jammervoll, diese Musik. Also ich muss sagen, das war für mich eine große Enttäuschung. Ich hatte mir was Besseres darunter vorgestellt. Aber auch in dem Bericht, den ich darüber meinen Eltern schrieb, steht natürlich sofort auch wieder etwas über das Opernhaus, das zwar stark bombardiert war, und nur noch ein Teil überhaupt stand. Aber es interessierte mich, dass das Opernhaus vom Architekten von Covent Garden gebaut worden war ursprünglich. Sowas an allen Städten, in die ich kam, ging ich sofort zur Oper. Ob sie nun bombardiert war und gar nicht mehr wirklich existierte oder ob es da noch Aufführungen gab. Oder auf meiner Abreise damals aus Triest, dass ich das Plakat der Opernsaison fotografieren konnte.
Das ist wie bei dem jungen Mozart, der überall in den Städten zuerst einmal in die Opera gegangen ist, nicht? Mit seinem Vater.
Manchmal sind die Opera gegangen, wo seine Oper gerade gespielt wurde. In Berlin zum Beispiel, da gab es eine wunderbare Sache, wo da spielte man die Entführung und er kam da unten rein, ist zum Orchester gegangen und die Leute machten da Krach und hat angefangen zu dirigieren und reinzurufen, was nicht richtig ist und so. Und die Leute waren empört, was der denn da für einen Krach macht, ja, und haben ihn beinahe rausgeworfen.
Also sowas bei Ihnen noch nicht, also Ihre eigenen Opern konnten Sie noch nicht anhören in den Opernhäusern, die Sie besucht haben. Wie geht's denn weiter jetzt mit Ihrer Weltreise?
Ja, also wir fuhren dann nach einigen Tagen aus Malta wieder weg, und zwar ging es nach Marseille. Auch das war nicht ursprünglich vorgesehen, und wir kamen in Marseille an, etwa zum neuen Jahr. Und wurden erst gar nicht in den Hafen gelassen. Als wir in den Hafen endlich einfahren konnten und am Quai festgemacht hatten, wurde uns bedeutet, dass wir sofort wieder rausfahren müssten und außerhalb des Hafens den Anker niederlassen. Denn es hatte sich herausgestellt, dass in dem Malta-Hafen, aus dem wir gerade abgefahren waren, ein Fall von Pest gegeben hatte. Und alle Schiffe, die aus Malta ausfuhren, wurden nun unter Quarantäne gestellt und mussten 6 Tage warten nach ihrer Ausfahrt aus Malta, bis sie in einen Hafen eingelassen wurde, damit sie diese Krankheit nicht unter Umständen übertrugen. Wir lagen nun also außerhalb von Marseille fest und konnten überhaupt nichts tun. Sowas ist dann enervierend, wenn man irgendwo hinfahren will und man liegt vor einem Hafen. Man kann weder in den Hafen rein, man kann weder in die Stadt rein, noch kommt man einen Schritt vorwärts.
Waren Sie überhaupt sicher, dass Sie jemals nach Amerika kämen?
In dem Moment habe ich eigentlich daran schon kaum mehr geglaubt. Es schien mir eine unglaubliche Odyssee, die da vor meinen Augen sich abspielte, dass ich nur von einem Moment zum anderen lebte. Wir wurden dann nach 3 Tagen, erstens musste man sich impfen lassen, das war verhältnismäßig schmerzlos und ging auch schnell vorüber. Und dann wurden wir nach 3 Tagen wirklich in den Hafen reingelassen und das war wie eine Erlösung. Wir durften dann an Land gehen. Der Kapitän hatte uns mit Ausweisen, die Studenten mit Ausweisen, dass wir zur Mannschaft gehörten, ausgestattet. Das war sehr freundlich von ihm. Auf diese Art und Weise waren wir amerikanische Matrosen und konnten alles tun, was uns nur beliebte. Nicht nur das, man hatte uns geraten, von der Schiffskantine Zigaretten einzukaufen. Die waren spottbillig für die Besatzung. Von der amerikanischen Behörde wurden die zur Verfügung gestellt. Das kostete Cents. Ein großer Karton mit 20 Schachteln drin kostete weniger als $1 damals. Und auch, man sollte Schokolade mitnehmen. Das waren sehr gesuchte Artikel in Frankreich nach dem Krieg. Und damit konnte man sehr weit kommen. Uns ahnte gar nicht, wie weit man damit kommen konnte. Wir sind dann in die Stadt gegangen und haben uns das erstmal genauer angesehen. Und der Kapitän hat uns am nächsten Tag geraten, wir sollten doch vielleicht versuchen, eine Reise nach Paris zu machen. Denn das Schiff würde noch 5 oder 6 Tage im Hafen von Marseille bleiben. Und das wäre doch eine hübsche Gelegenheit.
Sie waren um die Zeit etwa 21, also Dezember 1945 sind Sie 21 geworden.
Anfang 21.
Und Sie sind ja mit 14 aus Europa nach Palästina gegangen.
Ja.
Das heißt, dazwischen liegen die ganzen Zeiten in Palästina, also letztlich nicht in Europa, nicht in einem europäischen Land. Ja. Wie haben Sie das erfahren, wieder nach Marseille zu kommen? Haben Sie das überhaupt schon den Unterschied merken können?
Das war ein kolossaler Unterschied. Es war das erste Mal, wie gesagt, richtig wieder Europa. Das war ein sehr seltsames Gefühl. Lauter alte Bekannte, Straßenbahn, Trolleybus, Kopfsteinpflaster, breite Geschäftsstraßen. Das gab es alles in Palästina nicht. Verkehrslichter. Ja, das war damals noch ziemlich unbekannt. Heute ist das natürlich alles in Palästina, in Israel, genau wie in Europa
zu sehen. Es war letztlich ein arabisches Land.
Ja, es war ursprünglich, Tel Aviv war eine neue Stadt, aber all diese Dinge waren noch am Anfang ihrer Entwicklung. Und das war ein kolossales Gefühl. Ich habe auch da gleich wieder mir die Bauten angesehen, bin in die Kirchen gegangen. Das war für mich neu. Ich hatte ja noch nie wirklich Kirchen besucht. Und diese Architektur, das gab da Konzerte, es gab da Oper. Aber mich interessierte im Moment die Möglichkeit mehr, die eben vom Kapitän suggeriert worden war, nach Paris zu fahren. Und das haben wir gleich versucht zu unternehmen, beschafften uns zur Sicherheit noch einen Eintrag in unseren Pass. Mein Pass Frankreich wurde da als gültig von dem britischen Konsulat reingestempelt. Solche Sachen waren überhaupt kein Problem. Und dann gingen wir an den Bahnhof, um uns zu erkundigen, ob es denn einen Zug nach Paris gäbe. Das war ja alles noch völlig unregelmäßig. Da standen Menschenmengen an dem großen Marseille-Bahnhof, der nicht kaputt bombardiert worden war, merkwürdigerweise. Und es dauerte ewig, bis wir an einen Schalter kamen und der sagte, nein, das ist absolut hoffnungslos, in den Zug zu kommen. Der ist völlig überfüllt und das können Sie nicht. Und dann zog ich ein Päckchen Zigaretten aus meiner Hosentasche und zeigte dir hin. Und dann sagte er, kommen Sie in einer halben Stunde da hinten unter die Uhr, dann treffe ich Sie da, dann können wir darüber reden.
Also da wussten Sie, wie man das macht und von das daher wahrscheinlich dann auch das Vertrauen, dass Sie auch rechtzeitig aus Paris wieder zurückkommen, weil dann würde ja das Schiff abfahren, nicht?
Und ja, eben. Also da zeigte sich, wie wirksam diese Zahlungsmethode sein würde.
Das haben Sie dann lieber mit den Zigaretten gemacht und nicht mit den Ölsardinen.
Nein, das war nur mit Zigaretten. Und Schokolade, das war mindestens so wirksam. Tatsächlich, ja, dieser Beamte hat uns dann an den Zug, der noch außerhalb des Bahnhofs stand, geführt und gesagt, wir sollten uns da in einen Waggon setzen und auf Plätze setzen und da nicht weggehen bis abends um 10. Es war jetzt Nachmittag so um 6. Denn sonst würden wir nie und nimmer in den Zug reinkommen. Es würde gestürmt werden. Und so geschah es auch. Der Zug wurde dann manövriert in den Bahnsteig und die Leute stürmten in den Zug und wir saßen natürlich auf unseren Plätzen. Die haben wir dann auch behalten. Das war trotzdem eine sehr mühsame und ungewöhnliche Reise. Sie ging nachts los und es war eiskalt. Der Zug war ungeheizt. Aber da es so voll war, hat einen das nicht sonderlich berührt. Aber die Fahrt war sehr lang. Das dauerte von Marseille nach Paris 18 Stunden. Und man hielt andauernd mitten irgendwo. Kein Mensch wusste warum. Es war dunkel. Aber abenteuerlich, wie gesagt. Und dann, als es Tageslicht wurde, dann sah man die französische Landschaft. Ich war noch nie vorher in Frankreich gewesen. Und wir kamen nach Paris.
Aber wir sind im Januar, wir sind im Winter.
Wir sind im Winter und es war kalt. 1946 war ein kalter Winter. Es lag auch Schnee, hatte ich auch lange nicht gesehen. Und dann kamen wir nach Paris und da wurden wir empfangen von der amerikanischen Organisation für Soldaten, die da denen half, unterzukommen und ihnen riet, was man machen konnte. Wir waren sozusagen Bestandteil der amerikanischen Armee. Das war sehr angenehm, denn man wurde sofort untergebracht. Es wurde einem gesagt, wo man wohnen konnte und wie billig das wäre. Und quasi, indem man eine Tafel Schokolade konnte man verkaufen für den Gegenwert von 3 Tagen Aufenthalt in Paris. Das war überhaupt kein Problem. Wir wohnten in einer kleinen Pension und das Erste, was ich tat, war natürlich zur Oper zu gehen. An dem ersten Abend, den wir in Paris waren, gab es in der Oper Samson und Dalila. Die erste Oper, die ich ja in Berlin im Kulturbund 1935 gehört hatte.
Das war ein Ausschnitt aus Samson et Dalila von Camille Saint-Saëns. Und zwar war das die erste Szene im zweiten Akt. Gesungen hat Olga Borodina als Dalila unter Sir Colin Davis und dem London Symphony Orchestra, das natürlich damals, 1946, in Paris nicht gespielt hat. Aber Samson und Dalila ist für Walter Levin, wie wir wissen aus früheren Sendungen, ein fast ständiger Begleiter, denn der spätere Gründer des LaSalle-Quartetts, der jetzt unterwegs ist nach New York, um zur Juilliard School endlich professionell Geigenlehre und auch Quartettlehre zu betreiben, ist auf der Überfahrt und jede Oper ist ihm recht. Den Zusammenhang zwischen Oper und Geige spielen haben wir hier auch schon thematisiert. Es ist also klar, dass wir in Oper gelandet sind, aber musste es ausgerechnet Samson und Dalila sein?
Ja, es blieb mir nicht viel Wahl. Ich wollte mal in das Pariser...
Es gab nur eine zu der Zeit natürlich.
Ja, damals galt es das große Theater in Paris, die Garnier-Oper, war die Oper. Und von der hatte ich natürlich schon viel gehört. Und ich hatte so ein großes Opernhaus wiederzusehen. Ich kannte eigentlich in der Art nur die Berliner Staatsoper, die Vorkriegs-Berliner Staatsoper. Ja, ein großes.
Das war das erste Mal seit der Staatsoper, dass Sie wieder in der Oper waren.
Absolut. Ja, nicht ganz. Ich war in der Oper in Tel Aviv gewesen, aber das war etwas primitiv. Und von einem großen Opernhaus konnte überhaupt nicht die Rede sein. Das gab es ja nicht. Aber hier war ein altes, europäisches, großes Opernhaus. Es klang vorzüglich, trotzdem das Spielen des Orchesters wahrscheinlich eher mäßig war. Dabei war es ein, wie mir später erst klar wurde, hervorragender Dirigent. Erngelbrecht hieß der Dirigent. Im Anschluss an die Oper gab es ja in Paris noch sehr lange, in alter Tradition, immer ein Ballett. Und im Anschluss an die Saint-Saëns-Oper gab es hier Debussys L'après-midi d'un faun von Erngelbrecht dirigiert als Ballett. Und ich habe erfahren, dass Toscanini von seiner eigenen Interpretation dieses Stückes nie sehr zufrieden war und dem Orchester gesagt hat, wissen Sie, Sie müssten das mal hören von dem französischen Dirigenten Erngelbrecht. Der kann das dirigieren wie kein Zweiter. Merkwürdig. Das war genau der Dirigent, den ich an diesem Abend hörte. Die Inszenierung war kaum eine solche zu nennen. Es hingen Fetzen auf der Bühne. Es war offensichtlich eine Sache, die übrig geblieben war von vor dem Krieg und inzwischen nicht besser geworden war. Von Inszenierung oder von Darstellung konnte gar keine Rede sein, aber es war eben eine Opernaufführung. Und insofern war ich ein glücklicher Mensch. Es ist dann nicht dabei geblieben. Ich bin auch in Orchesterkonzerte gegangen. Ich erinnere mich eines Konzerts im Theater Châtelet mit dem Orchestre de la Société du Conservatoire, einem der großen Orchester in Paris, unter dem Dirigenten Paul Paré. Ein Konzert, in das auch mein späterer Kollege und langjähriger Freund Henry Meyer gegangen ist.
Ihr zweiter Geiger im
LaSalle-Quartett. Der wurde dann einige Jahre später der zweite Geiger im LaSalle-Quartett, das es ja zu dieser Zeit meines Pariser Besuches noch gar nicht gab. Und wir kannten uns natürlich auch überhaupt nicht. Wir haben später festgestellt, dass wir beide in demselben Konzert gewesen waren. Und Paré dirigierte da ein Beethoven-Klavierkonzert und auch die Frühlingssymphonie von Schumann.
Von dieser Aufführung haben wir keinen Mitschnitt, aber Paré war später Leiter des Detroit Symphony Orchestra und er hat natürlich auch da Schumann gemacht.
Thank you.
Das war Paul Paré mit dem Detroit Symphony Orchestra und der ersten Schumann-Symphonie Frühling. Und Paul Paré ist ein guter Bekannter von Walter Lewin geworden dann später. Über Henry Meyer.
Über Henry Meyer, der war mit ihm schon in Paris bekannt geworden. Und dann, als er in Detroit war, kam er nach Cincinnati, wo das La Salle Quartett dann beheimatet war. Und wir haben ihm vorgespielt und haben sehr schöne Zeit mit ihm verbracht. Das war ja ein großartiger Musiker und ein sehr guter kritischer Zuhörer. Das war, solche Leute waren für uns sehr wichtig.
Ach, das haben Sie gemacht mit dem La Salle Quartett?
Also öfter.
Großen Musikern vorgespielt, ja. Von denen sie viel hielten und dann gefragt, wie fanden sie
es? Poulenc haben wir auch in Colorado schon vorgespielt, der da mit einem Konzert, für ein Konzert war und den haben wir zum Abendbrot eingeladen.
Und dann ihm vorgespielt nochmal?
Ihm vorgespielt.
Sozusagen ein Solokonzert.
Er hatte dann, das war so wie Ludwig der 14. Ja. Oder wie auch immer. Privat, das war für uns interessant. Was hatten solche Musiker zu unserem Spiel zu sagen? Ja. Wir waren ja mit europäischen Musikern zu dieser Zeit nicht sonderlich gesegnet. Wir waren etwas uns selbst überlassen und wollten nicht in eine Sackgasse geraten. Okay. Das war gar keine schlechte Idee. Paré hatte sich zur Zeit, als er diese Aufnahme mit dem Detroit Orchestra...
1958
hatte er den Konzertmeister von Toscanini, Mischa Mischakow, abgeworben. Mhm. Der war jetzt Konzertmeister in Detroit. Und anstatt seiner war Daniel Gillet, der frühere zweite Geiger aus dem Calvé-Quartett, bei Toscanini Konzertmeister geworden. Mhm. Also in der Mr. Solemnis-Aufnahme von Toscanini, einer späteren Aufnahme im NBC-Orchester, spielt Gillet die Solo-Geige und nicht Mischakow, wie das früher der Fall gewesen wäre. Also die Beziehung ging so kreuz und quer, dass wo immer man hinkam oder wo immer ich jetzt hinkam in Paris, ich bin ja jetzt noch in Paris, 1946 im Januar, und schaue mir die Stadt an und gehe in Konzerte. Ich habe natürlich mir einen Guide Bleu gekauft, so einen Stadtführer, und bin danach quer durch Paris gelaufen. Man sollte sich eine Stadt nur zu Fuß anschauen, dann lernt man sie kennen.
Das ist richtig, auch heute noch.
Das war eine unglaubliche Erfahrung für mich.
Paris war befreit seit zwei Jahren, länger nicht.
Es war befreit, aber es war noch sehr in einem kriegsversehrten Zustand. Es war ja nicht bombardiert worden, aber es war schon noch sehr ärmlich. Die Taxis, die es überhaupt gab, fuhren mit irgendeiner Kohlevorrichtung, Kohlegas oder ich weiß nicht, was das war. Genau. Gasolin gab es nicht. Es gab überhaupt sehr wenig. Auch die Restaurants waren noch recht dürftig. Trotzdem, mir kamen sie königlich vor. Also ich fand das Ganze unglaublich toll, besonders da wir eben für praktisch nichts überall hingehen konnten. Wir gingen in jedes Theater, in die Folie Bergère zum Beispiel, davon hatte ich viel gehört, so ein Varieté-Theater. In Berlin ging man in die Scala, in Paris ging man in die Folie Bergère. Und das interessierte mich natürlich sehr. Es war eine gefüllte Woche. Ich fuhr auch nach Versailles raus und in Paris habe ich natürlich auch die Gelegenheit benutzt, Noten zu kaufen bei dem damals existierenden Geschäft vom Verlag Durand, der ja alle großen französischen Komponisten verlegt hat und eben auch neue Partituren und Noten hatte von Verlagen wie dem russischen Musikverlag in Berlin und Paris, der ursprünglich Serge Koussevitzky, dem nachmaligen Dirigenten des Boston Orchesters, unter dem ich dann auch noch gespielt habe, gehörte. Und bei Durand konnte man vieles finden. Denn während des Krieges hatten die Leute offensichtlich nicht so sonderlich viel Lust gehabt, Noten zu kaufen. Und die Besatzung, die deutsche Besatzung, anscheinend schon gar nicht. Ich kaufte da die Partituren der Ravel- und Debussy-Quartette zum Beispiel.
Die es in Tel Aviv nie gab.
Ja, es ist möglich, dass ich sie gegeben hätte, aber ich habe sie nie gefunden. Ich hatte sie nicht. Das war neu für mich.
Wir halten jetzt noch immer 1946 im Winter. Sie sind also gerade in Paris auf dem Weg noch immer nach New York. Aber hat eine Stadt wie Paris nicht vielleicht auch so eine Anziehungskraft, dass Sie einfach plötzlich sagen, nee, ich fahre nicht weiter, ich bleibe hier?
Ja, das wäre eine hübsche Idee gewesen, aber darauf bin ich nicht gekommen, denn eigentlich zog mich ja New York trotz all dieser Zwischenaufenthalte an. Nein, es war ja eher eine sehr schöne Vergnügungsreise auf einer Reise. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist sehr schön, wenn man schon sowieso auf Reisen ist, dann nochmal auf Reisen zu gehen. man ist völlig unbesorgt, man braucht nicht viel zu packen. Es ist sozusagen eine Zwischenschiebung, die sehr befreiend wirkt. Ich fühlte mich außerordentlich wohl, nur die Heimreise gestaltete sich dann etwas mühsam.
Heimreise, also zurück nach Marseille.
Ja, von Heimreise von Paris zurück nach Marseille, wo das Boot ja hoffentlich noch auf mich wartete. Denn diesmal hatten mein Freund und ich, mit dem ich in Paris gewesen war, nicht dran gedacht, uns Plätze vorher zu reservieren. Und der Zug war wieder übervoll. Und wir saßen da zwischen zwei Wagen auf diesen Metall ineinander schiebenden Platten zwischen zwei Waggons. Und die Seitenwände da waren luftdurchlässig. Sie waren alt und kaputt. Und es war eisig kalt. Und in der Nacht, das dauerte wieder 14, 15 Stunden die Rückfahrt, da habe ich mich wahnsinnig erkältet. Das war vorauszusehen, aber ich habe das ignoriert. Am nächsten Tag war ich in Marseille und hatte vor, unbedingt auch dort in die Oper zu gehen. Das hatte ich bei meinem ersten Besuch in Marseille versäumt. Und was gab es zu meinem Unglück? Samson und Dalida. Die Oper hat mich wirklich verfolgt. Es war die erste Oper, die ich also in Berlin gehört hatte, im Kulturbund. Und ich fand das herrlich. Es ist eine schöne Oper. Ich bin ein großer Saint-Saëns-Fan. Irgendwann müssen wir auch mal Rondo Capriccioso vielleicht einspielen. Das ist eins meiner Lieblingsgeigen-Virtuosen-Stücke. Wie gesagt, ich war sehr erkältet, ging aber trotzdem in die Oper. Und das hätte ich lieber nicht tun sollen, denn am nächsten Tag hatte ich ein ziemlich hohes Fieber, kam zurück aufs Schiff und hatte nichts Besseres zu tun, als mich zu Bett zu legen. Und der Purser, der für die medizinische Betreuung verantwortlich war, ein Arzt gab es nicht an einem solchen Frachtschiff, sagte, du musst ins Schiffshospitalkabine kommen, damit ich dich versorgen kann, denn du musst regelmäßig Fieber messen und ich muss dir Medizin geben. Und dann fuhren wir auch schon ziemlich bald los, wieder weiter aus Marseille, und zwar diesmal an die nordafrikanische Küste nach Oran. Ich habe keine Ahnung, was wir in Oran zu tun hatten, aber wahrscheinlich auch wieder Fracht auszutauschen. Und jetzt war die Frage, ob der Kapitän mich überhaupt an Bord behalten würde. Er sagte, das geht nicht. Wenn der Junge krank ist, dann kann ich das nicht erlauben, ihn länger Zeit an Bord zu halten, denn wir können ihn hier nicht betreuen. Er muss vielleicht doch in Oran ins Hospital gebracht werden. Da haben dann zwei sehr freundliche Damen, die auch in der ersten Klasse auf dem Schiff fuhren, von der Hilfsorganisation Hadassah waren sie. Das war eine jüdische, zionistische, amerikanische Hilfsorganisation. Interveniert beim Kapitän und ihn gebeten, doch in Oran einen kompetenten französischen Arzt an Bord zu bitten, um mich gründlich zu untersuchen. Wenn es denn nichts Besonderes wäre, sondern nur eine Grippe, sollte er mich doch an Bord behalten und mich nicht ausschiffen, sozusagen. Es geschah auch so. Es kam ein sehr netter Arzt, hat mich gründlich untersucht. Es stellte sich also heraus, dass es keine Lungenentzündung war und wahrscheinlich nur eine Grippe, die sich von alleine widerlegen würde mit den notwendigen Medikamenten, war ich versehen. Und ich durfte also bleiben. Das einzig Negative daran war, ich habe weder Oran gesehen, das ich gerne mir angeschaut hätte, noch dem nächsten.
Das ja bekanntlich der Schauplatz ist von der Pest von Camus.
Ja,
was ja auch irgendwie ganz interessant ist. Wir haben gerade jetzt von einem Pestfall gehört.
Naja, in Malta. Malta. In Oran vielleicht war es, glaube ich, keine Pest. Aber ganz merkwürdig, tatsächlich. Wir fuhren dann weiter und der nächste Halt war dann Casablanca. Das hätte ich natürlich wahnsinnig gern gesehen.
Da waren Sie immer noch krank.
Da war ich immer noch nicht gesund genug, um erlaubt zu bekommen, das Schiff zu verlassen. Schade.
Wie war das denn überhaupt eigentlich? Waren Sie ja Musiker und Sie haben uns in früheren Sendungen erzählt, wie Ihr Tagesablauf war. Aufstehen, Geige üben, Klavier üben, dann wieder Geige üben, Unterricht haben. Jetzt waren Sie auf diesem Schiff und das war ja nun schon ein paar Wochen her. Denn Sie sind am 15. Dezember los und wir sind ja schon im Januar. Hatten Sie überhaupt jemals die Geige angefasst in
der Zeit? Ja, das musste ich. Ich musste natürlich üben, denn ich bereitete mich ja auf die Aufnahmeprüfung an der Juilliard School vor.
Wussten Sie denn, was Sie da spielen wollten schon?
Ich wollte da besonders ein Mozart-Konzert spielen. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Mozart zu spielen. Ich war ein guter Mozart-Spieler und das war für mich technisch auch gar nicht schwierig. Alle Leute wollten immer virtuose Literatur vorspielen, die musikalisch aber nicht anspruchsvoll war. Aber da dachten sie damit, großen Effekt zu machen. Ich dachte, mehr Effekt zu machen mit einer wirklich durchdachten und gut gespielten
Aber dazu mussten sie üben. Also wo konnten sie üben auf diesem Schiff?
Ich habe auf dem Schiff dann mir die Erlaubnis geholt, in einer der Offizierskabinen, die oben in der ersten Klasse waren, tagsüber zu üben. Das war sehr angenehm. Da oben war schöne, gute Luft. Und es war viel geräumiger als unsere kleine Kabine da zu viert. Ich habe da wirklich stundenlang Geige üben können während des Tages. Mozart-Konzert. Ich habe besonders das vierte Mozart-Konzert, das D-Dur Nummer 4, habe ich damals intensiv geübt. Ich hatte merkwürdigerweise dieses Konzert noch nicht vorher gespielt. Die anderen 5, also 1, 2, 3 und 5 hatte ich bereits in Palästina gearbeitet. Dieses nicht. Das habe ich jetzt intensiv gearbeitet. Das war das Finale aus Mozarts viertem Violinkonzert in D-Dur, gespielt von Jascha Heifetz mit dem London Symphony Orchestra unter Malcolm Sargent. Es ist dieses Stück, das ich damals auf dem Walter L. Fleming Frachtdampfer übte, auf der Überfahrt von Casablanca nach New York. Ich hoffte, das sollte nicht allzu lange dauern. Und es ist merkwürdig, es ist genau dieses Konzert, das ich ein paar Wochen nach meiner Ankunft in New York in einem der ersten Konzerte im Hunter College in New York hörte, ein Rezital von Jascha Heifetz, das er mit dem vierten Mozart-Konzert anfing, allerdings mit Klavierbegleitung.
Was damals noch üblich war, was es heute fast gar nicht mehr gibt.
Nein, das macht kein Mensch heute mehr.
Heifetz spielt mit Klavier vierte Mozart.
Ja.
Genau diesen Satz in dieser Interpretation vermutlich. Also mit dieser Kadenz.
Er spielte immer seine eigenen Kadenzen. Und es war in jeder Beziehung hinreißend, diesen Mann live zu hören.
Sie hatten sich dieses Stück ausgesucht als Stück für die Aufnahmeprüfung. Was ist an diesem vierten Mozart so besonders oder schwer, leicht? Was ist der Punkt?
Weshalb? Jede Mozart ist eigentlich technisch durchaus zu bewältigen. Nicht schwer im Sinne eines Virtuosenkonzertes. Musikalisch ist desto schwerer. Es braucht einen rhythmischen Elan, eine Elastizität rhythmisch, die nicht langweilig wird, zögert, zurückhält. Die Tempi dürfen nicht überhastet sein, aber sie dürfen auch nicht, was man Dragging nennt.
Geschleppt sein.
Schleppen. Mhm. Und das tun sie leider allzu häufig. Heifetz tut das nie. Man muss sehr aufpassen mit der Phrasierung. Man muss sehr aufpassen, dass die Tongebung zwar einfach, aber fantasievoll ist, dass man nicht mechanistisch immer alles genau gleich spielt. Es muss sprechen. Diese Musik ist witzig. Sie ist bei Mozart wie immer bei seinen Instrumentalwerken opernhaft. Viele dieser Werke singen wie eine Arie in einer Oper. Und dieses Gesanghafte und Gleichheit Instrumental-Virtuose, diese Kombination so zu machen, dass das Konzert für sich selber spricht und nicht den Interpreten nur darstellt, das ist eine große und schwierige Aufgabe. Dann wird es auch technisch schwer. Auch muss man sich sehr vorsehen, dass man die wenigen Angaben, die Mozart in seinen Violinkonzerten macht, Phrasierung, Dynamik, dass man die sinnvoll ergänzt, dass man nicht einfach mechanistisch jedes Mal ein Echo spielt, wenn eine Phrase wiederholt wird. Man muss sehen, ob das im Orchester auch so ist, dass er meint, dass das zweite Mal leiser sein soll. Manchmal ist es das durchaus nicht, wird aber immer so gemacht. Das heißt, man muss sehr aufpassen. Auch die kleinen Noten, die da geschrieben sind, die Vorhalte, die soll man sie kurz oder soll man sie lang spielen? In dieser Aufnahme spielt Heifetz sie lang. Und das ist meiner Ansicht nach absolut richtig. So hört man diese Nicht-Akkordtöne, diese Fremdtöne, diese Dissonanzen sehr gut. Wenn man sie schnell spielt, hört man sie meistens überhaupt nicht. Solche Fragen gilt es zu lösen, bevor man eine Mozart anständig so spielen kann, dass man zuhört.
War das auch nicht besonders eindrücklich, so ein Konzert dann mit Klavierbegleitung zu hören? Ich meine, der Solist ist ja dann viel näher am Publikum und ist viel besser zu... Würden Sie das heute empfehlen
eigentlich? Nein, ich würde es eigentlich heute nicht empfehlen. Ich finde die Farbe des Orchesters überhaupt, die Gegenüberstellung, diese Concerto Grosso-Form, in dem also ein Orchester gegen einen Solisten steht, gerade dieser Widerstand, der dadurch entsteht, der ist völlig verschoben, wenn es dann mit einer Klavierauszug von einem Pianisten begleitet wird. Aber man hat die Stücke auf diese Art und Weise gehört von den großen Solisten. Nicht immer war es möglich, sie als Solisten in einem Orchesterkonzert spielen zu hören. Glücklicherweise habe ich das noch des Öfteren mit Heifetz erlebt in diesen Jahren in Amerika. Aber dieses Mozart-Konzert habe ich nie von ihm mit Orchester gehört. Also ich bin froh, dass es das in einer Aufnahme gibt, und zwar einer sehr schönen, wie ich finde. Also das war meine Zeit, sehr viel meiner Zeit auf dem Schiff habe ich mit Üben verbracht. Natürlich auch technische Übungen gemacht und auch virtuose Stücke immer wieder gearbeitet, denn ich konnte schon sehen, das würde man von mir erwarten, wenn ich da ankäme.
Wir befinden uns also schon auf der Überfahrt von Casablanca nach New York.
Und ich dachte, würde das so vielleicht 6 Tage dauern.
Und üben konnte man ganz gut. Sind Sie eigentlich jemals seekrank geworden?
Zuerst nicht. Aber dann mitten im Atlantik wurde angesagt seitens des Kapitäns, es käme ein Orkan auf uns zu. Wir sollten in unsere Kabinen gehen, wenn das anfing, uns anschnallen und nicht wagen, da rauszukommen, bevor er es uns sagen würde,
dass
es vorüber wäre.
Anschnallen.
Ja, man hat in diesen Betten, in diesen Kojen konnte man sich anschnallen wie heute im Flugzeug. Und das war durchaus, wie sich herausstellte, lebensrettend notwendig. Was jetzt geschah, ist für den normalen Reisenden wohl kaum vorzustellen. Wir kamen in einen Sturm, der das kleine Schiff so hin und her riss, dass man von einer Seite zur anderen gerissen wurde, wenn man nicht sich festhielt und fest angeschnallt war. Da konnte man sich den Kopf blutig schlagen, so an der Decke von einer Minute zur anderen. Es war unglaublich und angsterregend. Und es wurde einem so schlecht, wie mir, glaube ich, kaum jemals in dem Leben schlecht geworden ist. Das ist, glaube ich, allen Passagieren so gegangen. Es war nicht zu verhindern. Wir waren dann für einige Zeit, es waren vielleicht 1,5-2 Tage, in diesem Sturm. Und das bedeutete für die Besatzung ständige Arbeit, das Schiff in die Wellen zu manövrieren. Denn diese etwas billiger gebauten Schiffe von der Kaiserwerft in Kalifornien für den Krieg, für die Invasion gebauten Frachtschiffe.
Schnell gebaut in 5 Tagen,
ja,
wie wir heute wissen.
Sie waren etwas wackelig und hatten die unangenehme Eigenschaft, wenn eine starke Welle sie seitwärts erfasste, in der Mitte durchzubrechen.
Oh.
Und manches dieser Kaiserschiffe ist mit Mann und Maus auf diese Weise untergegangen.
Das
und
wussten Sie aber glücklicherweise.
Das wusste
nicht.
Ich nicht. Der Kapitän hat uns später gesagt, ihr habt großes Glück gehabt. Seht euch mal an, was auf dem Deck passiert ist bei diesem Sturm. Es war nichts übrig geblieben. Alle Rettungsboote und einige Frachtcontainer, die fest auf dem Deck verankert, also fest dort
Verteut waren.
Alles weg. Es blieb nichts übrig. Wer sich an Deck gewagt hätte, wäre über Bord gespült worden, hoffnungslos. Glücklicherweise passierte das nicht. Und die haben es verstanden, das Schiff wirklich immer in den Wellen zu halten. Wir standen still. Man versuchte ja nur, das Schiff zu retten. Und mit voller Kraft vorwärts fahren, stand man buchstäblich still. Und nach 3 Tagen ununterbrochener Anspannung musste die Besatzung erstmal 24 Stunden ruhen, bevor wir überhaupt weiterfahren konnten. Es war dann mucksmäuschenstill. Und wie es so nach einem Orkan, Tornado ist, war die See dann spiegelglatt wie ein See, wie ein ruhiger, wundervoller See. Und dann schien die Sonne und es war, als ob nichts geschehen war. Unvorstellbar. Während 3 Tage hatten wir jetzt nichts zu essen bekommen und es gab auch jetzt nichts zu essen an Bord. Und da kamen jetzt endlich die in Zypern erstandenen Sardinen uns sehr zustatten. Jetzt ging es ran an die Kisten und wir haben dann etliche Mahlzeiten ausschließlich mit Ölsardinen verbracht. Das war sehr schön. Es gab noch einiges abgestandenes Brot, was wir auftreiben konnten. Und mit Ölsardinen kann man sehr gut überleben. Das haben wir dann entdeckt. Endlich kamen wir in die Nähe von New York und dachten, wir würden jetzt am Ziel sein. Aber nein, es wurde uns bedeutet, dass es in New York einen Lotsenbootstreik gab. Die Lotsen von den Lotsenbooten fuhren nicht. Und so war es unmöglich, in den Hafen einzufahren in New York. Und wir mussten gen Süden abbiegen und eine andere Landungsmöglichkeit ausfindig machen. Es stellt sich heraus, dass das die Stadt Baltimore im Staate Maryland sein sollte. Ich wusste damals von der Geografie von Amerika herzlich wenig, muss ich ehrlich gestehen. Und Baltimore war mir gar kein Begriff. Und wir fuhren jetzt wieder einen Tag gen Süden und dann in die schöne, breite Bay ein, die sogenannte Chesapeake Bay, wie mir dann bedeutet wurde, die endlich sich verengt, verjüngt immer mehr zu einem Hafen, einem riesigen Hafen von der Stadt Baltimore. Da wurden wir mit Hilfe eines Lotsenbootes dann endlich in einen Frachtkai reingezogen und angebunden. Es war Sonntag, der 10. Februar, an dem wir endlich 1946 in Amerika landeten. Und nachdem wir da angebunden waren und die Landepolizei, die Beamten uns unsere Pässe kontrolliert hatten, durften wir eigentlich von Bord gehen. Aber das war nun ein schwierig, denn wir hatten ja unser Gepäck an Bord. Wie sollte das runterkommen? Ich hatte 2 große Kisten mit Musik und Büchern schon aus Palästina mitgebracht und 2 riesige Koffer mit meinem anderen Hab und Gut. Der wurde nun von einem der wenigen Matrosen, die noch an Bord geblieben waren. Denn der Rest der Mannschaft war sofort verschwunden. Sie waren nach Monaten der Abwesenheit endlich wieder in Amerika zu Hause und hatten nichts Eiligeres zu tun, als von dem Schiff zu verschwinden. Jetzt waren nur noch wenige, eine Rumpfbesatzung da. Und einer von ihnen hilf uns mit Hilfe des Schiffskrans, diese Sachen auf den Cape runterzubringen. Und da standen sie nun und wir standen mit ihnen auf einem völlig menschenlosen Frachtkai an einem Sonntag mit niemandem in weit und breit, der uns gesagt hätte, wo wir jetzt hingehen sollten. Wir wussten ja gar nicht, wo wir sind. Das war schon eine erstaunliche und erschreckende Situation. Mein Freund Fritz blieb dann bei unseren Sachen stehen und ich ging auf einen etwa 1,5 Kilometer weit entfernten Zaun zu, der diesen Frachthafen zu begrenzen schien und hinter dem Autos schnell vorbeifuhren. Und ich dachte mir, ja, vielleicht ist da eine Autostraße, auf der man irgendeine Beförderung finden kann. Kam auch an ein Gatter und stand unvermittelt an einer 6-spurigen Autobahn, an der die Autos nur so vorbeiflitzten. Riesige Lastkraftwagen mit Anhängern und Privatwagen. Und ich stand da in meinem europäischen Wintermantel und einem europäischen Hut auf. Ich weiß nicht, was die Leute sich gedacht haben. Und versuchte verzweifelt zu trampen. Also hob meinen Arm und wollte ein Auto anhalten. Natürlich hielt kein Mensch an. Ich weiß wirklich nicht, was ich gedacht habe, wer das wohl ist, der da trampen will. Bis sich endlich ein Last Lastwagenchauffeur meiner erbarmte. Der hielt an mit einem riesigen Lastwagen. Es war ein großer schwarzer Chauffeur, der sich rauslehnte und sagte: "What's up, Doc? Wo willst du denn hin?" Ich sagte: "Ja, also ich hab da Koffer und Kisten auf dem Quai stehen, der hat uns da ausgeladen und kein Mensch weiß, was mir." Ich dachte: Was rätst du denn da?" Der konnte es, als ich ihm die Geschichte erzählte, konnte das nicht glauben. Man kann doch nicht einfach jemanden absetzen auf einem Frachtquai, der gerade angekommen ist, mit seinen Sachen, ohne dass irgendjemand einem hilft. Das möchte ich mal sehen. Komm, hüpf rein und wir fahren da mal hin. Er fuhr dann an dem Zaun entlang und fand endlich einen Einlass, wo er mit dem Wagen reinfahren konnte, und fuhr zu dem Quai zurück, wo unsere Sachen standen und mein Freund Fritz sie noch bewachte. Und hat uns dann mit Hilfe seines Krans aus diesem Lastkraftwagen die Sachen in seinen Anhänger gehievt und sagt: "Na, kommt mal mit, wohin wollt ihr denn eigentlich?" Haben wir gesagt: nach New York. Sagt er: "Sorry, da fahre ich leider nicht hin. Aber ich schlage euch was vor, ich fahre euch jetzt nach Baltimore rein, zu dem Bahnhof. Da könnt ihr diese 7 Sachen mit der Frachtgesellschaft American Express, American Freight, könnt ihr da aufgeben. Die schicken das dann, die Adresse, wo ihr hin wollt, nach New York. Und ihr fahrt dann mit dem nächsten Zug unbeschwert nach New York." Und da kamen wir dann also an den Hauptbahnhof von Baltimore und machten das genauso, wie er vorgeschlagen hatte. Das klappte auch. Und wir fuhren dann mit dem nächsten Zug durch die einbrechende Nacht über Philadelphia nach New York. Und kamen dann in der Nacht in New York am Pennsylvania Station an. Das war die Ankunft in Amerika.
Sie hörten Walter Lewin und das LaSalle-Quartett, eine musikalische Biografie erzählt in 26 Folgen. Wir brachten heute die 9. Folge unter dem Titel Auf einem Frachtschiff von Tel Aviv nach New York. 2 Monate im Winter 1945-46. Die musikalischen Einspielungen waren Camille Saint-Saëns Oper Samson et Dalila, 2. Akt, 1. Szene, mit Olga Borodina Mezzosopran und dem London Symphony Orchestra unter Colin Davis in einer Aufnahme aus dem Jahre 1998. Danach Robert Schumanns Symphonie Nummer 1, B-Dur, Opus 38, die Frühlingssymphonie, daraus der erste Satz, gespielt vom Detroit Symphony Orchestra unter Paul Paré in einer Aufnahme aus dem Jahre 1958. Und schließlich Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Violine und Orchester Nummer 4, D-Dur, Köchelverzeichnis 218, der dritte Satz, das Finale, mit Jascha Heifetz Violine, und er spielte auch seine eigene Kadenz, und dem New Symphony Orchestra London unter Sir Malcolm Sargent. Zum Abschluss dieser Sendung bringen wir eine weitere Aufnahme des LaSalle-Quartetts, die aus dem quartettinternen Mitschnittarchiv stammt und insofern höchsten Seltenheitswert hat. Von den insgesamt 17 Streichquartetten von Anton Dvorak hat das LaSalle-Quartett nur eines eingespielt, nämlich das Quartett Opus 96. Man hat dieses Dvorak-Quartett später das amerikanische genannt, und zwar wohl deswegen, weil Dvorak es während seiner Zeit als Direktor des New Yorker Nationalkonservatoriums im Juni des Jahres 1893 in der ländlichen Idylle des Dörfchens Spillville im Staate Iowa geschrieben hat. Hören Sie nun also das LaSalle-Quartett mit seiner Interpretation dieses Werks. Die Satzbezeichnungen lauten Allegro man un troppo, Lento, Molto vivace und Vivace man un troppo. Sie hören eine Aufnahme vom 12. Februar 1957. Das LaSalle-Quartett spielt in der Besetzung Walter Lewin und Henry Meyer Violinen, Peter Kamnitzer Viola und Jack Kirstein Cello.
Thank you. Thank you.
Walter Lewin und das LaSalle-Quartett. Zum Schluss der 9. Folge unserer Sendereihe hörten Sie Anton Dvořáks Streichquartett Opus 96 F-Dur, genannt das Amerikanische, in einer Aufnahme mit dem LaSalle-Quartett vom 12. Februar 1957. Die nächste Folge unserer Gespräche mit Walter Lewin hören Sie in 14 Tagen.